Ja, das ist immer so bei allen kirchlichen Festen, dass wir zunächst zusammenkommen, um zu feiern, um uns daran zu freuen, dass wir von Gott geliebt sind. Wenn wir gemeinsam feiern, dann werden wir reich von Gott beschenkt. Es sind Zeiten, wo wir uns von Gott lieben lassen dürfen und durch seine Liebe noch tiefer die Macht des Heiles erfahren. Aber immer enden dann diese Feste mit einem Sendungsruf. Das ist ja auch bei jeder heiligen Messe so. Wenn es zum Schluss heißt, geht hin in Frieden, gemeint ist eigentlich, man soll diesen Frieden auch bringen. Am Ende der heiligen Messe ist der Augenblick, wo wir hinausgesandt werden in die Welt, um das, was Gott uns geschenkt hat, allen weiterzugeben. Und das gilt natürlich auch für Seminare wie dieses hier. Du bist nicht allein, Heilung als Geschenk und Auftrag, das ist so der Titel, der mir für diesen letzten Vortrag dieses Seminars vor Augen gestanden ist. Und es geht hier vor allem auch um die gemeinschaftliche, um die soziale Dimension des Heiles und des Heilens. Gehen wir noch einmal ein Stück zurück zu dem, was ich gestern schon angesprochen habe. Ich habe gesprochen über Jesus, der einerseits sehr viele Kranke geheilt hat, sie berührt hat, sie sind gesund geworden, aber immer wieder ist auch weitergezogen, obwohl noch andere da gewesen wären, die auch gewartet haben, dass Jesus zu ihnen kommt. Warum lässt er sich stehen und sagt, das, was er eigentlich zu tun hat, ist zu predigen, Botschaft vom Reich Gottes zu bringen und zur Umkehr zu rufen? Wir fragen, sind nicht die konkreten Taten der Nächstenliebe wichtiger als Worte? Warum sieht Jesus zunächst die Hauptaufgabe in der Verkündigung des Evangeliums? Im Grund ist die Antwort eigentlich gar nicht so schwer. Ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Jesus will ja nicht nur, dass ein paar wenige Menschen geheilt werden. Wenig, also im Hinblick auf die vielen Menschen, die es insgesamt auf der Welt gibt und die noch kommen würden, sondern er will das Heil für alle. Er will Heiland für alle Menschen sein. Und nur dort, wo das Reich Gottes verwirklicht wird, dort wird das Heil für alle Menschen auch geschenkt. Und deshalb sagte Jesus auch in der Bergpredigt zu den Jüngern, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Oder wörtlich so, euch soll es zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Wo das Reich Gottes Wirklichkeit wird, dort wirkt auch die Macht der Erlösung. Das Reich Gottes ist jenes Reich, wo Jesus König ist, wo er in seiner Macht gegenwärtig ist. Und das beginnt bei jedem Einzelnen, der sich mit Jesus versöhnen lässt, jedem Einzelnen, der sein Herz vor Gott aufmacht und sagt, Jesus, ich will auf dich hören, du bist jetzt mein König, du darfst mein Leben regieren. Da beginnt das Reich Gottes. Jedes Herz eines Menschen, der mit Jesus geht, jedes Herz eines Jüngers ist Reich Gottes. Und rund um diesen Jünger wird das Reich Gottes ein Stück Wirklichkeit. Aber dieses Reich ist eben kein Reich von Einzelnen. Also wir sagen können, okay, in meinem Herzen ist Reich Gottes, fertig, passt. Sondern es ist ein Reich der Gemeinschaft, des Miteinander. Gestern haben wir schon gesprochen über den Weg des Heiles als Weg der Heiligkeit. Jeder ist berufen, ein Heiliger nach dem Bild Gottes zu werden. Und wenn wir mit Jesus gehen, wird er dafür sorgen, dass es auch Wirklichkeit wird. Aber wir sind nicht nur Heilige für uns allein, sondern wir sind gerufen in die Gemeinschaft der Heiligen. Wir sprechen von der Communio Sanctorum, also die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist das Ziel, zu dem wir erlöst sind. Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft miteinander. Und dabei werden wir heute noch auf ein wichtiges Thema gestoßen, wenn wir uns damit jetzt auseinandersetzen, das man mittlerweile auch schon in der wissenschaftlich orientierten Medizin immer mehr zur Sprache bringt, immer mehr wiederentdeckt, im Unterschied übrigens zur esoterisch angehauchten Alternativszene. Man spricht heute in der Wissenschaft wieder sehr viel mehr von der sozialen Dimension von Gesundheit und Krankheit. Es wäre völlig verkehrt, wenn ein Mensch nur für sich allein Gesundheit sucht, gesund sein will. Das wird nicht funktionieren, denn jeder Mensch ist von allem Anfang an ein soziales Wesen, das heißt ein Wesen, das auf Gemeinschaft hin ausgerichtet ist. Ohne Miteinander, ohne Gemeinschaft kann kein Mensch wirklich aufblühen zum Leben. Es fängt ein kleines Kind schon an, es braucht die Mutter, es braucht die Eltern. Das Kind muss angeschaut werden, in Liebe angeschaut werden, damit es sich im liebenden Blick der Eltern spiegelt. Es muss angesprochen werden, indem es angesprochen wird, kann es selber sich entfalten zum Wort hin. Ein Kind, das für sich allein gelassen wird, das wird sehr bald zugrunde gehen. Es gibt ja einen bekannten historischen Versuch, ein Stauferkaiser wollte wissen, was die Ursprache der Menschen war, wie die Menschen im Paradies gesprochen haben, und dachte sich, wenn er zwei Kinder isoliert aufwachsen lässt, dann werden die automatisch die Ursprache sprechen. Diese Kinder wurden gefüttert, aber sonst dürfen sie keinerlei Zuwendung durch Erwachsene bekommen. Und obwohl die Kinder im materiellen Sinn alles hatten, das heißt Nahrung, sind sie sehr bald verstorben. Denn ohne das Du kann kein Mensch leben. So sagt es heute die Neurologie, also die Hirnwissenschaften, das Gehirn ist ein soziales Organ. Es kann nur dann reifen, wenn da andere Menschen sind, die mit diesem kleinen werdenden Lebewesen umgehen, die es ansprechen, die es anschauen. Nur so im Miteinander kann das Gehirn in gesunder Weise wachsen und reifen und damit natürlich auch der ganze Mensch. Ohne Gemeinschaft, ohne Miteinander kann kein Mensch heil und gesund sein. Das ist das, was in unserer individualistischen Zeit häufig vergessen wird. Und das ist auch ein Problem, das mit vielen dieser esoterischen Therapien oft verbunden ist, dass gesagt wird, in dir allein steckt alle Kraft des Heiles. Du hast alle Potenziale in dir, du musst sie nur zur Entfaltung bringen. Das ist dieser individualistische Ansatz. Und auch gesagt wird, wenn du es nicht schaffst, wenn du nicht gesund wirst, dann hast du es nicht richtig gemacht. Du hast deine Selbstheilungskräfte nicht entsprechend aktiviert. Aber dieses Menschenbild ist zu kurz. Es wird dem Menschen nicht gerecht. Wenn Krankheiten immer nur am Einzelnen behandelt werden, dann kann niemand wirklich gesund werden, heil werden im umfassenden Sinn. Denn viele Erkrankungen sind Resultat von Kränkungen. Das ist ja bekannt, ja? Also wenn man gekränkt wird, dann kann sich das auch körperlich auswirken. Vielleicht hat das manche von euch schon erlebt, also mal ein heftiger Streit. Und bald darauf fängt sich an zum Frösteln und du hast schon Schnupfen. Ja. Also die Immunabwehr ist herabgesetzt, denn durch den Streit sind die Stresshormone gestiegen. Ja, und das setzt die Immunabwehr herab und schon bist du zur Attacke von irgendwelchen Viren geworden und der Schnupfen, die Erkältung bricht aus. Es ist ein relativ harmloses Beispiel von vielen. Ja. Es gibt Ärzte, die sagen, wenn jemand permanent in solchem Stresslevel leben muss, weil er in so einer schwierigen Beziehung ist, weil er ständig im Streit lebt, dann kann sich das nachhaltig auf die Organe auswirken. Das kann zu einer schweren Schädigung führen. Es genügt aber dann nicht, wenn man diesen Menschen behandelt, einfach nur die Organe zu behandeln. Man muss dann einmal schauen, in welchem Umfeld lebt er. Deshalb, das habt ihr in diesen Tagen auch schon betrachtet, auch in Vorträgen gehört, es ist so wichtig, den Menschen zu helfen, dass er sich versöhnen kann mit Gott, auch mit anderen Menschen. Oft geschieht körperliche Heilung sehr rasch nach der Versöhnung. Ich selber kenne da einige beeindruckende Heilungszeugnisse aus unserer Gemeinschaft, wo körperliche Heilung nicht geschehen konnte, bevor nicht Versöhnung geschehen ist. Dann braucht es keine weiteren Medikamente mehr in diesen Fällen. Gesundheit wurde geschenkt. Wenn wir nach Heil und Heilung fragen, dann fragen wir nicht nur nach unserer eigenen Gesundheit, sondern es muss uns um das Ganze gehen, es muss uns um die Gemeinschaft gehen. Gestern habe ich schon vom Gesundheitsparadox gesprochen, obwohl es uns heute in unserer westlichen Welt statistisch gesehen sicherlich weit besser geht als den Generationen vor uns, fühlen sich die Menschen kränker als die Menschen früherer Zeiten und in gewisser Weise stimmt das auch. Etwas ist krank in unserer Zeit, etwas ist krank in unserer Gesellschaft. Und es gibt sogar Ärzte, die sagen, viele Menschen sind deshalb krank, weil sie allergisch sind gegen das 21. Jahrhundert. Also gemeint ist, der Lebensstil passt nicht. Ja? Die Art und Weise, wie man heute uns zu leben vorgibt, die Hektik, aber auch die Vereinzelung. Es ist, jetzt habe ich die Zahl nicht im Kopf, ja, aber ich glaube, in Deutschland sind schon an die 40% der Haushalte Single-Haushalte. Man lebt alleine auf sich geworfen, man hat schon Kontakte, ja, Aber ein Kontakt ist noch nicht wirklich Gemeinschaft, ist noch nicht Verbindung, das ist ja weit mehr. Und das sind so viele Aspekte unseres Lebens heute, die eigentlich zutiefst ungesund sind. Und da kann ich am Einzelnen noch so viel herumdoktern, er wird nicht wirklich heil werden, er wird wahrscheinlich ewig irgendwelche Therapien brauchen und kommt trotzdem nicht raus. Das ist ein typisches Phänomen unserer Zeit. Ja, es gibt schon Therapien für alles, denn scheinbar haben viele Leute verlernt, wie man lebt. Da gibt es nicht nur Therapien zum Atmen, da gibt es nicht nur Therapien zum richtigen Gehen, zum richtigen Bewegen, es gibt schon die Lachtherapie, es gibt die Sitztherapie, also alles, für alles gibt es schon einen Coach, weil scheinbar viele sich die Kompetenz für das Leben gar nicht mehr zutrauen. Da ist etwas krank, etwas ungesund. Und wir selber stecken aber in dieser Gesellschaft drinnen. Wir leben in dieser Atmosphäre. Wir sind auch beeinflusst davon. Also es ist nicht so, dass wir uns einfach raushalten können, sondern die Frage ist, wenn wir jetzt selber auch nach Heilung suchen, wir müssen auch fragen, wie wird auch unser Umfeld heilen? Wie kann auch unsere Gesellschaft ein Stück mehr heil werden? Wenn wir also so ein Heilungsseminar abhalten, es darf uns nicht nur um die eigene Heilung, um das eigene Heil gehen, sondern wir fragen letztlich, wie kann unsere Gesellschaft heil werden? Wie kann das Heil, das Jesus uns schenkt, in die Welt zu den vielen hineingetragen werden? Wir müssen ein offenes Herz haben für die anderen rundherum, denn wir sind einander als Geschenk gegeben. Wir sind einander gegeben, um einander auch zu helfen auf diesem Weg des Heiles. Und wir sollten einander Hilfe sein. Wir sollten einander aufrichten. Manchmal sind wir leider einander Last. Das ist das Problem, ja. Dass wir oft nicht so sehr das Medikament für andere sind, sondern eher so, ja, dass wir die Atmosphäre vergiften. Und da müssen wir Gott bitten, dass er uns reinigt, uns heilt, uns heiligt, damit von uns dieses Heil ausgeht, damit wir es weitertragen. Als Getaufte darf es uns eben nicht nur um unser eigenes Heil gehen, denn wir haben einen Auftrag. Wir sind in Christus hineingenommen. Nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns durch die Taufe. Wenn aber Christus in uns lebt, lebt der Heiland in uns, der Heiland, der gekommen ist, allen Menschen das Heil zu bringen. Wir nennen Jesus auch Christus Medicus, also das ist so ein Begriff, der schon im Mittelalter verwendet wurde. Er ist der eigentliche Arzt. Jesus Christus ist der erste und wichtigste Arzt. Und Jesus, den wir in der Eucharistie empfangen, ist die Arznei zur Unsterblichkeit. Also die erste und wichtigste Arznei ist Jesus selber, den wir in der Eucharistie empfangen. Er ist die Arznei zur Unsterblichkeit. Wenn wir aber jetzt durch die Eucharistie genährt sind, wenn wir so wirklich so von ihm durchdrungen sind, dann werden auch wir zur Arznei für die Welt. Dann werden wir zum Medikament für die Welt, zum Medikament für andere Menschen. Denn wir sollen ja wie ein zweiter Christus sein. Ein alter Christus heißt das auf Latein, das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern also das meint ein zweiter Christus. Und das ist so ein Bild, das schon Ezechiel gehabt hat, eine Vision hat er geschaut, wie aus dem Tempel in Jerusalem eine Quelle entspringt hinter dem Altar und nach draußen fließt und im Fließen nach draußen immer breiter anschwillt, immer tiefer wird und überall dorthin, wo dieses Wasser hinkommt, wird das Land gesund. Sogar das Tote Meer, wo das Wasser schließlich hineinfließt, wird wieder lebendig. Das ist ein gewaltiges Bild. Ja. Und genau das ist eigentlich gemeint, wenn wir aus der Kirche rausgehen oder wenn wir jetzt auch im Seminar nach Hause fahren, die Tempelquelle. Jetzt seid ihr erfüllt mit Botschaften des Heiles und ihr habt das gute Wort, das Evangelium gehört. Ihr habt die Sakramente empfangen, ihr seid jetzt Träger eines kostbaren Schatzes. Und dort, wo ihr hinkommt, dort soll das Land gesund werden, da darf es gesund werden. Wir brauchen heute diese Quelle des Heiles für unser Land, für unsere Gesellschaft, weil schon so vieles Unheil ist. Und dabei geht es aber nicht nur darum, dass wir jetzt das, was uns geschenkt wurde, weitergeben. Das soll man tun, ja, also uns wird vieles gegeben, wir sollen es weitergeben. Heilung ist Geschenk und es ist Auftrag. Aber wenn wir das tun, haben wir selber wieder was davon. Denn dieser Strom des Heiles kann nicht fließen, wenn wir nur für uns selber haben wollen. Also wenn wir das aufspeichern wollen für uns, dann stimmt was nicht. Irgendwann reißt es uns dann, ja, ganz genau. Ganz genau. Ja. Es muss weitergehen, damit diese Kraft des Heils erst voll wirksam wird. Ich sehe das so in diesem Bild mit dem Stausee, ja, da gibt es eine Staumauer und dahinter ist der ganze, im geistlichen Sinn, die ganze Gnade Gottes, die uns jetzt geschenkt. Der ganze Stausee gehört uns, aber die Turbinen werden nur dann angetrieben, wenn das Wasser durch die Schleusen fließen kann und hinaus. Dann werden die Turbinen angetrieben und es wird Licht werden. Indem das, was wir erhalten haben, weitergereicht wird, werden wir selber reich beschenkt. Erst im Geben wird der Mensch wirklich zum Mensch, denn der Mensch will ein Schenkender sein. Das liegt tief in uns drinnen. Das haben die Sozialdarwinisten übersehen. Lange Zeit hat es ja geheißen, nur die Stärksten überleben und einer sticht den anderen aus. Das war so die Theorie der Biologen für viele Jahrzehnte. Und heute kommen die Biologen drauf, das stimmt gar nicht. Die Menschheit konnte sich nur deshalb entfalten, weil sie gelernt haben, zu kooperieren. Nur die Gesellschaften haben überlebt, die gelernt haben, miteinander zu arbeiten und füreinander einzustehen. Ja, also momentan ändert sich das sehr viel auch in der biologischen Wissenschaft. Sie erkennen, der Mensch ist so geschaffen, dass er füreinander da sein muss. Und sogar die Neurologen sagen, das kann man jetzt wissenschaftlich nachweisen, geben ist seliger als nehmen. Es stimmt zwar, dass der Mensch Liebe braucht und dass er nur durch Liebe leben kann. Also zunächst mal muss er reich beschenkt werden, aber voll zum Blühen kommt der Mensch dann, wenn er weiß, ich darf das auch schenken, ich darf es weitergeben, was mir gegeben ist. Das baut voll auf. Kennen Sie vielleicht selber auch dieses gute Gefühl manchmal, wenn man jemandem helfen konnte. Ja? Das tut einem selber auch gut. Das darf sein, ja. Das ist nicht Egoismus, wenn man hilft und dann hat man selber auch was davon. Ja. Gott hat uns so geschaffen, dass es uns Freude macht, wenn wir unserer Berufung entsprechend zu leben beginnen. Neurologen, die Wissenschaftler heute, die erforschen ja alles ganz genau nach. Die haben das statistisch überprüft und haben festgestellt, dass man für seine Herzgesundheit durch Einsatz für andere mehr tun kann, als wenn man nur regelmäßig Aspirin schluckt. Das soll ja auch helfen, ja, regelmäßig Aspirin schlucken, das senkt die Wahrscheinlichkeit, dass man mal einen Herzinfarkt bekommt. Aber sich für andere einsetzen sei fünfmal so gut, fünfmal so wirksam wie Aspirin schlucken. Ja? Ist wissenschaftlich nachgewiesen, kann man in der Literatur nachprüfen, wo man das erforscht hat. Das sagt etwas über das Wesen des Menschen aus. Wenn wir nicht nur für uns haben wollen, sondern weitergeben, weiterschenken, was uns gegeben ist, dann wird unser Leben gut, dann wird es heil. Es ist also durchaus auch gesund. Es ist zwar nicht so, dass wir jetzt einen Weg der Nächstenliebe gehen, nur weil es für uns gesund ist, aber es zeigt uns dieser Zusammenhang, dass es dem Wesen des Menschen entspricht. Er ist zur Liebe geschaffen. Und nur wenn er auch in Liebe weitergibt, was er erhalten hat, kann der Mensch zum vollen Menschsein aufblühen. Wie geht das? Was sollen wir jetzt tun? Das ist die Frage natürlich. Das Seminar ist bald zu Ende. Ihr werdet nach Hause fahren. Wie kann sich dieser Weg verwirklichen? Wie werden wir füreinander und für die Menschen, denen wir begegnen, zur Arznei, zum Medikament im besten Sinn des Wortes? Im Grund geht es nur darum, dass wir ernst nehmen und leben, was wir sind. Und zwar, was wir durch die Taufe geworden sind. Wir müssen die Taufgnade ernst nehmen und entsprechend der Taufgnade leben. Die Taufgnade, ja, durch die Taufe, Taufe ist ein Sakrament, sind auch wir gewandelt worden. Wenn der Priester die heilige Messe feiert und die Wandlungsworte über den Brot und den Wein spricht, wird Brot und Wein gewandelt in die Gegenwart Christi. Durch die Taufe seid auch ihr gewandelt worden. Durch die Taufe seid auch ihr Gegenwart Christi. Durch die Taufe wohnt Christus in euch und wir haben Anteil an der Sendung Christi, Anteil an seinem Wesen. Paulus sagt, wir haben Christus angezogen, ja? Das ist unser Gewand. So sehr sind wir eins mit ihm. Und die Sendung Christi faltet sich auf in die drei Dimensionen der priesterlichen, der prophetischen und der königlichen Sendung. Genau darum geht es, dass wir diese Taufgnade leben. Und wenn wir das tun, wenn alle Getauften das tun, dann wird die Welt gewandelt. Dann wird dieser Heilstrom zur Wirklichkeit. Und das ist vor allem eure Aufgabe, die Aufgabe der Laien. Hier jetzt in Reisbach, in diesem Ort, da, ja, da sind natürlich viele hauptamtlich in der Kirche Tätige, die Priester, die Ordensschwestern. Lange Zeit gab es so dieses Bild, das sind die Profis, ja, also, und ihr kommt jetzt zu denen und die wissen jetzt alles, wie es geht und die beten für euch und so, und dann könnt ihr wieder nach Hause gehen, weil die haben alles wieder repariert, was so vielleicht im Argen gelegen ist. Und das andere sind halt die Laien, ja, also die sollen möglichst brav sein und Ruhe geben und nichts anstellen. Aber Gott sei Dank, dieses Kirchenbild hat sich schon geändert. Ja. Das Zweite Vatikanum hat betont, dass dieses Zwei-Stufen-Modell, da oben der Klerus, ja, das sind die Hochwürden, und da unten, das sind die Schafe, die nichts zu melden haben, das entspricht ja nicht dem biblischen Bild der Kirche. Vielmehr sind die Laien, das Volk Gottes, die, die gerufen sind, das Evangelium und das Heil Christi in die Welt zu tragen. Und die Kleriker, Kleros heißt, das kommt vom griechischen Wort für los, das sind die, die sind herausgewählt, um dem Volk Gottes zu dienen, damit sie diese Mission in der Welt erfüllen können. Also wir sind die Diener, helfen euch, dass ihr eurer Berufung entsprechend in der Welt leben könnt. So hat es Papst Pius XII. Gesagt, die Gläubigen und genauer noch die Laien stehen an der äußersten Front des Lebens der Kirche. Und die Kirche ist für sie das Lebensprinzip der menschlichen Gesellschaft. Darum müssen sie und gerade sie ein immer tieferes Bewusstsein gewinnen, dass sie nicht nur zur Kirche gehören, sondern die Kirche sind. Das heißt, die Gemeinschaft der Gläubigen auf Erden unter der Führung des Papstes als des gemeinsamen Hauptes und mit ihm, der mit ihm geeinten Bischöfe. Sie sind die Kirche. Das Wort Kirche, Ekklesia, heißt die Herausgerufenen. Oder das deutsche Wort Kyriake meint zum Herrn gehörig. Ja, Kyrios, das Wort verwenden wir in der Heiligen Messe auch, Kyrie eleison, also die zum Herrn gehörigen. Da ist also ein Ruf, Ekklesia, Gott ruft heraus, Kyriake, ein Hören, wir hören und gehen mit ihm. Und die Laien sind jetzt die, die in die Welt gesandt sind, als diese Tempelquelle, damit die Welt zu Gott gebracht werden kann. Auf die Laien kommt es an. Und darum ist ein wichtiges Wort. Oft meint man so, wir sind die Profis. Ja? Also die Priester, die Ordensschwestern, die entsprechende Ausbildung haben, das sind die Profis. Die anderen sind die Laien. Es hat sich so eingebürgert auch im Sprachbewusstsein. Ja? Die Profis, das sind die, die sich auskennen. Die Laien sind die, die halt nicht so recht was von der Sache verstehen. Ja? Und wenn man dann von den Laien in der Kirche spricht, ja, sagen manche, ich bin ja nur ein Laie, ja, ich kenne mich ja nicht aus. Aber das ist, da hat eine Verschiebung der Bedeutung stattgefunden. Ursprünglich war das ja eigentlich anders gemeint. Das Wort Laie kommt vom griechischen Wort für Laos und das heißt Volk. Und in der Bibel steht, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Das ist das Volk Gottes, ist eine königliche Priesterschaft. Wer ist der Profi? Woher kommt das Wort Profi überhaupt? Das kommt aus der Berufswelt. Es hat schon lange Tradition, das geht schon zurück bis auf die alten Zünfte. Wenn jemand eine Berufsausbildung gemacht hat, wurde das meistens am Ende mit einer Vereidigung auf diesen Berufsstand abgeschlossen. Man musste also einen Eid ablegen, dass man sich an die Konstitutionen dieses Berufs, der Berufsinnung hält. Das gibt es auch heute noch in vielen Berufen, dass am Ende ein Versprechen stattfindet, eine sogenannte Professformel, ja, Professio, das ist das Versprechen. Und das sind dann die Profis, die sich in diesem Beruf wirklich auskennen. Ja, jetzt sehen wir eigentlich, wenn man es genau nimmt, in der Kirche sind die Laien genauso auch Profis. Denn es gibt in der Kirche nur Profis. Denn ihr alle habt eine Professformel abgelegt, eine Professio. Denn sonst hättet ihr die Taufe gar nicht gekriegt. Selbstverständlich, die meisten von euch sind als kleine Kinder getauft worden, da haben die Eltern stellvertretend diese Professformel abgelegt. Ihr habt sie später dann bestätigt. vielleicht bei der Erstkommunion, auf jeden Fall jedes Jahr in der Osternacht bestätigen wir dieses Versprechen, diese Profess. Diese Professformel, indem wir bejahen, was uns Christus gegeben hat, indem wir sagen, ja, wir glauben an den dreifaltigen Gott, wir glauben an den Heiligen Geist, wir glauben an die Kirche und wir sagen den Bösen ab. Das ist so kurz zusammengefasst die Professformel. Also die Laien sind genauso auch die Profis in der Kirche und die Kleriker sind nicht mehr Profis als die Laien. Sie sind nur herausgerufen, um dem Volk Gottes zu dienen, damit es seine Berufung erfüllen kann. Also so ist der Unterschied. Der Theologe, den ich gestern schon öfters erwähnt habe, der Hansus von Balthasar, hat so gesagt, der Laie in der Kirche, das ist der Ritter auf dem Pferd, der in der Welt für das Reich Gottes kämpft und der Priester ist der Waffenträger. Also der muss den Ritter zurüsten, der muss ihm die Waffen in die Hand geben, damit der Laie diesen Kampf draußen bestehen kann. Also auf euch kommt es an, natürlich kommt es auf uns auch an, denn das Amtspriestertum ist dazu da, dass gemäß der Weihe, gemäß der Erwählung durch Gott, Christus in den Sakramenten gegenwärtig bleibt. Das sind ja auch letztlich diese Waffen, die bekommt die Gegenwart Christi, das Heil, das vom Himmel her fließt, das kann sich keiner selber nehmen. Keiner kann sich auch die Priesterweihe nehmen. Es ist Geschenk, es ist Berufung von Gott. Dadurch bleibt Christus sakramental gegenwärtig. Das ist die Nahrung, das ist die Zurüstung, die die Profis jetzt brauchen im Volk Gottes. Das seid ihr alle, um dann draußen bestehen zu können. Ja, Papst Johannes Paul II. Hat gesagt, die Behauptung ist nicht übertrieben, dass der Sinn des gesamten Lebens des Laien darin besteht, zur Erkenntnis, der in der Taufe als Sakrament des Glaubens liegenden radikalen Neuheit des Christlichen zu gelangen. Es klingt ein bisschen kompliziert. Papst Johannes Paul II. Hat meistens ein bisschen komplizierter gesprochen als Papst Benedikt. Ja, der spricht sehr leicht verständlich. Ich erkläre es dann noch. Also der Sinn des gesamten Lebens des Laien besteht darin, dass man diese Erkenntnis, die in der Taufe, dass man zur Erkenntnis der in der Taufe liegenden Neuheit des Christlichen gelangt, um der Berufung, die der Getaufte von Gott empfangen hat, zu entsprechen und die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen. Also Papst Johannes Paul II. Sagt, das ist der Sinn des Lebens, dass man die Taufgnade immer tiefer begreift und versteht, wie man in dieser Taufgnade lebt, dass man die Berufung als Christ in der Welt erfüllt. Das ist der Sinn des Lebens eines Christen. Und Johannes Paul II. Sagt, die Laien nehmen eben Anteil am priesterlichen Amt Christi, am prophetischen Amt Christi und am königlichen Amt Christi. Ich sage zunächst ein paar Worte, wie Johannes Paul II. Das erklärt, und dann wollen wir uns konkret anschauen, wie können wir das im alltäglichen Leben verwirklichen. Wie können wir priesterlich leben, wie könnt ihr priesterlich leben, prophetisch und auch königlich. Johannes Paul II. Hat gesagt, die Laien nehmen teil am priesterlichen Amt Christi, durch das Jesus sich selbst am Kreuz geopfert hat und sich in der Feier der Eucharistie ständig neu für die Verherrlichung des Vaters und für das Heil der Menschen darbringt. Also das priesterliche Amt Christi besteht darin, dass Christus sich selbst am Kreuz dem Vater dargebracht hat und sich uns schenkt. Das ist die Hingabe Christi, das ist das priesterliche Amt. Die Laien nehmen dadurch daran teil, dass sie als Getaufte in der Hingabe ihrer selbst und all ihres Tuns mit ihm und seinem Opfer vereint sind. Also alles, was wir tun, das geben wir Christus hin. Wir sind vereint mit seinem Opfer. Was wir denken, was wir reden, was wir tun, alles gehört dazu. Das Konzil sagt über den Laien, es sind nämlich all ihre Werke, Gebete und apostolischen Unternehmungen, ihr Ehe- und Familienleben, die tägliche Arbeit, die geistige und körperliche Erholung und, wenn sie im Geist getan werden, auch die Lasten des Lebens, wenn sie geduldig getragen werden. Es sind geistige Opfer, wohlgefällig vor Gott durch Jesus Christus. Und bei der Feier der Eucharistie werden sie mit der Darbringung des Herrnleibes dem Vater in Ehrfurcht dargeboten. So weihen auch die Laien sich in all ihrem Tun, sich selbst und die Welt Gott. Also bei der Gabenbereitung zum Beispiel sagen wir es manchmal auch, dass man nicht nur etwas zum Altar bringen soll, die Opfergaben, man gibt eine Spende für die Kirche, sondern letztlich sollen wir selber uns Gott darbringen. Wir legen uns selbst auf den Altar und sagen, Herr, du darfst mich haben mit all meinem Leben. Ja, ich gehöre dir und du darfst mich dann auch wieder austeilen. Das ist die Anteilhabe am priesterlichen Amt. Ich werde dann noch etwas mehr dazu sagen. Johannes Paul II. Sagt dann über die Teilhabe am prophetischen Amt Christi. Die Teilhabe am prophetischen Amt Christi, der durch das Zeugnis seines Lebens und in der Kraft seines Wortes die Herrschaft des Vaters ausgerufen hat, befähigt und verpflichtet die Laien, das Evangelium im Glauben anzunehmen, es durch ihre Worte und ihre Werke zu verkündigen und mutig auf das Böse hinzuweisen. Christus, dem großen Propheten vereint und im Geist zu Zeugen des Auferstandenen berufen, werden die Laien nicht nur des übernatürlichen Glaubenssinnes der Kirche, der im Glauben nicht irren kann, sondern auch in der Gnade des Wortes teilhaftig. Auch sie sind dazu berufen, die Neuheit und die Kraft des Evangeliums in ihrem täglichen Familien- und gesellschaftlichen Leben sichtbar werden zu lassen und mutig und geduldig inmitten der Widersprüche unserer Zeit auch durch die Strukturen des Weltlebens ihre Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit zu bezeugen. Das prophetische Amt also zentriert sich ganz um das Wort. Selber aufnehmen, selber hören und dann mutig auch verkündigen, hinweisen auf das, was nicht diesem Evangelium entspricht, also auf das Böse hinweisen. Und die Kraft des Evangeliums soll im täglichen Leben verwirklicht werden und in die Welt getragen werden. Das ist das prophetische Amt. Und dann sagt Johannes Paul II. Über das königliche Amt. Aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Christus, dem Herrn und König der Welt, nehmen die Laien teil an seinem königlichen Amt. Sie sind von ihm zum Dienst am Reich Gottes und seiner Ausfaltung in der Geschichte berufen. Die Laien leben das christliche Königtum vor allem durch ihren geistlichen Kampf, um in sich selbst das Reich der Sünde zu überwinden und durch ihre Selbsthingabe, um in der Liebe und der Gerechtigkeit Jesu, der in allen Brüdern und Schwestern, vor allem in den Ärmsten zugegen ist, zu dienen. Die Laien sind in besonderer Weise aber dazu berufen, der Schöpfung ihren vollen ursprünglichen Wert zurückzuschenken. Wenn sie durch ihr von der Gnade getragenes Tun die Schöpfung zum Wohl der Menschen ordnen, nehmen die Laien teil an der Ausübung der Macht, mit der der auferstandene Jesus alle Dinge an sich zieht, um sie mit sich selbst dem Vater zu unterwerfen, damit Gott alles in allem sein kann. Also das königliche Amt dient der Ausbreitung des Reiches Gottes, zunächst einmal im eigenen Herzen, die Sünde zu überwinden, aber dann auch in der Gesellschaft das Reich Gottes auszubreiten. Diese Teilhabe wird jedem einzelnen Gläubigen geschenkt. Es wird bei der Taufe auch ausgedrückt durch die Salbung, also königliche, priesterliche, prophetische Salbung. Und sie ist uns als Gemeinschaft geschenkt. Als kirchlicher Leib haben wir diesen Auftrag zu erfüllen, in der Gemeinschaft der Heiligen. Und damit wird auch gesagt, dass die Welt nun der wahre Ort des Gottesdienstes ist. Es ist wichtig, dass wir uns diesen Begriff Gottesdienst auch einmal kurz noch hernehmen. Meistens bezeichnen wir ja die Heilige Messe als Gottesdienst. Das ist es ja auch. Ja? Nur ist es bei der Heiligen Messe so, dass nicht wir Gott dienen, sondern dass er uns dient. Bei der Heiligen Messe werden wir beschenkt. Wenn wir Lobpreislieder singen, gibt sogar ein Hochgebet, wo es heißt, unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, doch uns bringt der Segen und Heil. Also in dem Sinn, wir können Gott nicht größer machen. Ja? Wir geben Gott keine Kraft, indem wir das Lobpreislieder singen. Aber indem wir im Lobpreis uns vor Gott öffnen, werden wir reich beschenkt. So drückt es dieses Hochgebet auch aus. Der Eucharistie ist es Gott, der uns dient. Gott, der sich uns schenkt. Der Gottesdienst, wo wir dann Gott dienen, vollzieht sich in der Welt. Jesus sagt das in dem einen Gleichnis auch über das Gericht, wo er zu den vielen spricht, die ihn noch gar nicht erkannt haben in diesem Leben, wo er sagt, alles, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dieser Dienst der Liebe, was wir den Menschen tun, alles, das haben wir Gott getan. Wenn wir einem anderen dienen, haben wir Gott gedient. Also dieser wahre Gottesdienst, so sagt es die Kirche, vollzieht sich in der Welt. Wir können diesen Gottesdienst nur dann leben und tun, wenn wir uns zuerst von Gott lieben lassen, wenn er uns dient. So wie bei den Aposteln, Jesus hat den Aposteln die Füße gewaschen. Er hat den Anfang gemacht. Er beugt sich vor den Aposteln und reinigt sie. Und dann sagt er, was ich an euch getan habe, das sollt ihr auch aneinander tun. Ich habe euch ein Zeichen gegeben. Wie gelingt dieser Dienst in der Welt? Zunächst einmal einfach durch euer Dasein in der Welt. Ich habe es vorhin schon gesagt, durch die Taufe seid ihr gewandelt. Genauso wie das in der Eucharistiefeier passiert, da wird Brot und Wein gewandelt. Genauso wie das bei der Priesterweihe auch passiert. Wenn der Bischof einen Mann zum Priester salbt, geschieht eine Wandlung. Da wird wesensmäßig etwas anders. Die Salbung drückt das auch aus, ja, das Öl, das hat man schon in der Antike auch zum Ausdruck gebracht, dadurch, wenn ein Prophet gesalbt wurde oder ein König, das dringt tief in die Haut, in den Organismus ein, also das geht wirklich bis ins Innerste. Und darum wird das auch bei der Priestersalbung ausgedrückt, da werden die Hände gesalbt und da geschieht eine Wandlung. Nur weil diese Wandlung an mir geschehen ist, kann ich die Messe gültig feiern. Wenn ich diese Wandlung, wenn es mir nicht gegeben wäre durch die Weihe, könnte ich die Wandlungsworte sprechen, aber die Messe wäre nicht gültig. Es braucht diese Wandlung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Genauso aber seid ihr durch die Taufe gewandelt. Ihr seid zu neuen Menschen geworden. Auch bei der Taufe wird das durch eine Salbung ausgedrückt. Heute ist die Taufe ja in ihrem symbolischen Ritualen nur mehr sehr, ja, die sind sehr geringfügig gegenüber der ursprünglichen Form der Taufe. Früher wurde der Getaufte ganz im Wasser untergetaucht, zum Zeichen dafür, dass der alte Mensch jetzt stirbt mit Christus, dreimal runter und dreimal wieder rauf gelupft. Ja. Manche machen das heute auch nur so, ja, als Erwachsenentaufe, manche sogar im Jordan unten. Und das war dramatisch natürlich auch, diese Erfahrung. Ja. Jetzt stirbt der alte Mensch, mein irdisches Leben ist jetzt zu Ende, das neue Leben ist ein Leben der Gnade. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und anschließend wurde der ganze Mensch gesalbt. Ja. Also zum Zeichen, dass du jetzt ganz neu gemacht wirst. Ihr seid gewandelt durch die Taufe. Ihr seid Gnade Gottes. Ich sage es gern so, gerade auch, weil wir uns ja in den letzten Jahrzehnten oft ausstrecken, auch nach den Gaben Gottes, nach den Charismen und dann fragen, ja, welches ist mein Charisma? Ich glaube, jeder hat besondere Charismen, um damit auch in der Kirche zu dienen und auch diesen Auftrag des Heiles und der Heilung in der Welt zu tun. Aber das allererste Charisma bist du selber. Du bist ein Charisma. Du bist eine Gnadengabe Gottes. Einfach durch das, was du bist. Du brauchst noch gar nichts tun, sondern du lässt dich von Gott lieben und du bist als Getaufter in der Welt gegenwärtig. Durch die Taufsalbung bist du ein gewandelter Mensch. Nicht mehr du lebst, sondern Christus lebt in dir. Du lebst bereits das Leben der Gnade. Ihr seid bereits Hausgenossen Gottes. Ihr seid Bürger der ewigen Stadt, des himmlischen Jerusalem, so heißt es im Hebräerbrief. Das heißt, ihr gehört eigentlich schon zur Gemeinschaft der Heiligen. Wir gehören eigentlich schon der himmlischen Welt an. Jesus sagt es ja auch, ihr seid zwar noch in der Welt, aber ihr seid nicht mehr von der Welt. Freilich gilt dann auch für den Getauften genau das, was auch für den Priester gilt, was ihm gesagt wird bei der Weihe, werde, was du vollziehst. Das wird also dem Priester gesagt, vom Bischof, werde, was du vollziehst, wenn ich die Heilige Messe feiere, ja, dann weiß ich natürlich, was ich zu tun habe. Ich kann das Ritual feiern, aber ich weiß, es darf nicht dabei stehen bleiben, dass ich zwar die Liturgie beherrsche, sondern ich muss selber zum Geschenk werden für die Kirche, so wie Christus zum Geschenk für die Kirche geworden ist, sich ganz hingegeben hat. Und genauso gilt es für die Getauften auch. Nach und nach muss sich das Taufleben, die Taufgnade erst verwirklichen und umgesetzt werden. Und das möchte ich in diesen drei Punkten noch anschauen, wie kann das konkret gelingen, dass sie als priesterliche Menschen lebt, als prophetische und als königliche Menschen. Ihr werdet sehen, das ist nichts Unmögliches. Alles fängt ganz einfach, ganz klein an. Es ist entscheidend, dass wir uns ganz auf Jesus einlassen und er macht dann unsere Berufung wahr. Ich möchte zunächst über die priesterliche Dimension der Sendung sprechen und einige Zitate aus der Bibel bringen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4 bis 5, lesen wir: Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also wir sind berufen, durch Christus geistige Opfer darzubringen. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das Gottes besonderes Eigentum geworden ist. So steht es im 1. Petrusbrief. Im Römerbrief schreibt Paulus, Kapitel 12, Vers 1, Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Bringt euch selbst dar als heiliges Opfer. Und im Philipperbrief haben wir noch einen, zuerst kommt der Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1 bis 2. Auch hier ist die Rede vom priesterlichen Dienst. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. Die Liebe, mit der wir einander lieben, Anteil habe am priesterlichen Dienst. Und schließlich schreibt Paulus im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 16 bis 18, Wenn auch mein Leben dargebracht wird, zusammen mit dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, freue ich mich dennoch und freue mich mit euch allen. Paulus spricht hier vom Opfer des Glaubens. Wir sehen jetzt mehrere Dimensionen des priesterlichen Opfers, das auch der Leib bringt. Opfer, das Wort klingt für uns nicht so interessant, gell? Es ist in der Gesellschaft heute mehr so ein Schimpfwort schon geworden. Du Opfer, sagt man, oder? Das ist so, habe ich gehört, in der Jugendsprache sagt man das so. Und ja, man spricht ja auch in der so allgemeinen Unfallopfer und so weiter, also wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist und wer opfert schon gerne, also wir verstehen darunter in erster Linie mal Verzicht, ich muss da mir wehtun, aber das ist nicht gemeint. Das Wort Opfer kommt vom lateinischen Wort offere und das heißt hinbringen, nahebringen. Im Alten Testament, also in der alttestamentlichen Zeit, war es die Aufgabe des Priesters, die Opfergabe in das Allerheiligste hineinzutragen oder zum Altar zu tragen. Daher das Wort Opfer, ja, es wird hingebracht zu Gott. Und wir sehen also, dass der priesterliche Dienst des Laien darin besteht, eben das Opfer, etwas zu Gott hinzubringen. Es beginnt mit dem geistigen Opfer, das heißt alles, was ich Gott übergebe, im Geiste, im Gebet. Ich sage, Herr, da hast du mein Leben. Ja. Alles das wird zur Opfergabe. Wir haben Anteil an der priesterlichen Sendung Christi, wenn wir sagen, Jesus, ich übergebe dir mein Leben, ich übergebe dir alles, was mein Leben ausmacht. Es ist die Selbsthingabe als Opfer. Gebt euch selbst hin als lebendiges Opfer. Und dieser priesterliche Dienst kann darin bestehen, wir kennen ja alle dieses Wort, wenn es jemandem schlecht geht, sagt man, na, opfer's auf. Ja? Was heißt das jetzt, opfer's auf? Sag einfach, gib es Jesus. Lass es eins sein mit seinem Erlöseropfer, mit seinem Opfer am Kreuz. Gib es ihm hin und du wirst sehen, auch dein Leiden, es ist nicht sinnlos. Es wird genauso wie das Kreuz Christi Frucht bringen. Gib es Jesus hin. Und das sind Akte des Gebetes natürlich. Ja, wie soll man das sonst machen? Das ist etwas, was wir im Gebet ausdrücken und sagen, Jesus, ich will es nicht länger hadern, ich nehme das jetzt an und ich gebe es dir. Ich glaube daran, dass durch dich alles gut wird. Es sind diese geistigen Opfer, es ist die Selbsthingabe, indem man Gott alles übergibt. Und es ist auch das Opfer des Glaubens, so sagt es Paulus. Das ist auch ein interessantes Wort. Das Opfer des Glaubens meint, indem du Jesus sagst, ich glaube dir, überlässt du dich ihm. Du sagst, ich glaube dir, übergibst du ihm deine Pläne. Das Opfer des Glaubens besagt, dass du dich wirklich an Jesus festhältst. Und durch diese Art, wenn man in dieser priesterlichen Weise in der Welt lebt, kann man Gott alles übergeben. Alle Begegnungen, alle Arbeiten, alle Sorgen, alles, was das Leben ausmacht. Und so bringen wir die ganze Welt zu Gott hin. Das ist eure priesterliche Aufgabe, die Welt zu Gott hinzubringen. Es gibt da schon im Judentum so einen Brauch, oder so auch so eine Art Regel. Das heißt, man soll jeden Tag wenigstens einen Tikkun machen. Tikkun, das ist ein Akt der Hoffnung, so heißt das. Und das meint, man soll die Welt in den Himmel heben. Man soll die Welt Gott hinhalten. Und das wäre auch so, ich denke schon, so ein Aspekt dieser Tempelquelle. Bei allen Begegnungen, bei allem, was ihr tut, sagt Jesus, ich schenke dir jetzt diesen Augenblick. Ich will, dass du dabei bist. Und ich will, dass du es auch hineinnimmst in deine Liebe und dass es durch dich gewandelt wird. Manche machen das auch so, die gehen segnend durch die Straßen. Ja? Sie wollen einfach ein Segen sein und durch den Segen alles Gott geben. Sie blinzeln die Leute segnend an. Ja? So. Und das ist ein guter Brauch. Ja? Also auch darin seid ihr Quelle des Heiles. Denn dieser Segen ist nicht umsonst. Ja? Jede Segensgeste, jedes Segenswort und jeder Segensgedanke kommt bei Gott an. Ja? Ihr sagt damit, dass ihr wollt, dass die ganze Welt geheiligt wird, dass sie geheilt wird. Das ist ein geistiges Opfer, ein geistiges Darbringen der Welt. Wie wichtig ist das in unserer so kranken Zeit? Seid ein Segen und verbreitet auf diese Weise den Segen Gottes. Könnt euch selber fragen dann so, was sind im Alltag für euch die Augenblicke, wo ihr jetzt dieses Opfer bringen könnt? Also, Jesus, das gebe ich dir jetzt. Das Schöne und auch das Schwere. Alles soll dir gehören. Es gibt dann keinen Augenblick mehr, der außerhalb dieser Beziehung zu Jesus wäre. Die prophetische Dimension der Sendung, sie ist uns mittlerweile schon sehr vertraut. Wir sprechen hier öfters davon. Wir sollen auch das Wort Gottes verkündigen. Die Verkündigung des Wortes darf nicht an den Kirchenmauern enden, sondern das Wort Gottes soll allen Menschen bekannt gemacht werden. Es geht um die Weitergabe des Glaubens durch das Zeugnis, ob in Glaubensgesprächen, im Alltag, ob durch bestimmte Formen auch der Mitarbeit in der Katechese, ob das jetzt Erstkommunionunterricht ist oder in einer anderen Weise auch mithilft, dass das Wort Gottes bekannt gemacht wird. Übrigens habe ich vor einiger Zeit erfahren, dass mit der Weitergabe des Wortes, jeder katechetischen Tätigkeit auch ein Ablass verbunden ist, ja. Also wenn ihr andere unterweist im Glauben, wenn ihr irgendwo den Glauben weitergebt, damit ist ein Teilablass verbunden. Ja. Das wisst ihr, warum ich so viel spreche zum Glauben. Ja. Dazu gehört aber jetzt nicht nur, dass wir Zeugnis geben vom Glauben, also dass wir selbst das Wort Gottes lesen, so wie wir es gehört haben, man soll selbst das Evangelium aufnehmen und das Evangelium weitergeben, sondern das betrifft auch unseren Lebensstil. Die Menschen sollen an uns erkennen, auf wen wir unsere Hoffnung setzen. Es soll ganz klar sein, wenn sie uns begegnen und kennenlernen, Jesus ist unser Herr und Gott. Und wenn sie euch besuchen und in die Wohnung kommen, soll sie nicht als Erster die Buddha-Statue begrüßen, die ihr aus dem Urlaub mitgebracht habt, als exotisches Mitbringsel, sondern auch euer Haus, auch eure Umgebung. Sie soll ein Hinweis, sie soll ein Zeugnis auf den sein, an den ihr glaubt. Auch die Sprache, auch bei den Dingen, die wir mittun. Es ist in diesen Tagen ja mehrfach auch angesprochen worden, dass so vieles hereinkommt heute auch in christliche Kreise, was nicht wirklich zum christlichen Glauben passt. Das sollen wir nicht mitmachen, schon allein zum Zeichen und Zeugnis. Ja. Ich glaube nicht an die erlösende Macht des Yoga. Ja. Ich glaube nicht, dass wir uns zu Gott emporarbeiten müssen. Ich glaube daran, dass Gott zu mir kommt und dass er Mensch geworden ist, um mich als Mensch zu erlösen. Also, das ist auch wichtig, das gehört zur prophetischen Dimension der Kirche und des Laien. Natürlich gehört auch dazu, dass wir selber so vom Wort Gottes durchdrungen sind, dass wir aus dieser Kraft des Gotteswortes reden und den Menschen begegnen. Das muss dann nicht sein, dass wir immer ausdrücklich ein Bibelwort im Mund führen. Aber wenn wir vom Geist des Evangeliums durchdrungen sind, werden wir den Menschen aus diesem Geist heraus begegnen können und ihnen auch antworten, wenn sie uns fragen. Und das Wort des Evangeliums ist Wort des Heiles. Wir wissen heute, welche Macht im Wort liegt. Im guten Wort, im Segenswort liegt die Kraft des Heiles. Gute Worte bauen auf. Auch die Medizin erforscht das heute ja im Rahmen der Placebo-Forschung. Gute Worte können den Menschen Hoffnung geben und sie können zur Gesundung beitragen. Böse Worte können kränken und können die Heilung behindern. Wenn in uns das Evangelium lebt, werden auch die Worte, die wir geben, Worte des Heiles sein. Die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir sie ansprechen, da liegt die Kraft des Heiles darin. Das ist die prophetische Dimension der Sendung, dass sie vom Wort Gottes durchdrungen sind, das Wort Gottes bezeugen und so in die Welt tragen. Und schließlich die königliche Dimension der Sendung. Der König war immer der Herrscher über die irdischen Belange. Der König wirkt in die Welt hinein. Er soll die Gesellschaft ordnen, soll die Gesetze erlassen. Er soll durch seine Regierung dem Leben zur Entfaltung dienen. Ja, und da ist die ganz wichtige Aufgabe des Laien jetzt, dass er die Kraft des Gotteswortes, die Gebote Gottes, die Lebensordnung Gottes in die Welt hineinträgt, in der er lebt. Und die Gesellschaft tatsächlich durch das Wort Gottes, durch die Gebote umgestaltet. Ja, welche Möglichkeiten haben wir da? Auch da, es fängt ganz klein und einfach an. Es fängt an zum Beispiel ja, in meinem eigenen Zimmer, dass ich anfange, hier Ordnung zu machen. Ja. Das Umfeld, in dem ich lebe, in Ordnung gebracht wird, meine Beziehungen in Ordnung gebracht werden, dass ich hier mich dann ausstrecke, nach den Geboten Gottes zu leben, dass ich meinen Beruf, meinen Alltag nach den Geboten Gottes ausrichte. Da geht es mal einfach zunächst auch um das private Umfeld, dort, wo ich tätig bin, dort, wo ich etwas bewegen kann. Es geht natürlich auch weiter bis dorthin, wo man Verantwortung auch für die Gesellschaft im Größeren nimmt. Das ist heute auch nicht mehr so selbstverständlich. Das heißt, dass immer mehr Leute in unserer Gesellschaft nur mehr um sich kreisen und nicht mehr bereit sind, sich für die Gesellschaft im Größeren zu engagieren. Darum verlieren auch die Parteien immer mehr Mitglieder. Darum ist da nur mehr so wenig zu bewegen. Das ist gefährlich, ja. Je weniger Leute sich für die Gesellschaft engagieren, auch politisch engagieren, desto leichteres Spiel haben Mächte, die dann vielleicht einen totalitären Herrschaftsanspruch erheben. Christen darf das nicht egal sein. Gerade weil sie auch an diesem königlichen Amt Christi teilhaben. Ihnen darf die Gesellschaft nicht egal sein. Sie sollen in alle Bereiche und Strukturen die heilsame Ordnung Gottes hineintragen. Je nachdem, was einem jetzt aufgetragen ist. Wenn jemand jetzt zu Hause in der Familie lebt, soll es da versuchen. Wenn jemand zum Beispiel Firmenchef ist, hat er schon eine andere Verantwortung. Ja. Der kann da nicht mehr so einfach mitmachen bei diesen Vorgaben des Turbokapitalismus, wo Menschen unter die Räder kommen. Wenn jemand in der Politik Verantwortung hat, hat er noch einmal eine andere Dimension hier, in der er wirken kann. Die Welt ist der Ort des Gottesdienstes und überall hinein soll die Kraft des Heiles getragen werden. Ich habe jetzt kurz nur diese drei Aspekte angesprochen. Ihr könnt selber weiter überlegen, was das für euch bedeutet und wo und wie ihr sie umsetzen könnt. Die Selbsthingabe, die Welt zu Gott hinbringen durch den Segen, das Wort, den Menschen das Wort Gottes bekannt machen, einerseits durch das Wort, aber andererseits durch das Leben, durch die Art, wie wir unser Leben gestalten und schließlich die Verantwortung für die Welt im christlichen Sinn, sodass das Reich Gottes sich in dieser Welt entfalten kann. Das Reich Gottes, wo Gott regieren kann und dort, wo Gott regiert, dort wird auch unsere Gesellschaft heilen können. Und das wirkt wieder zurück auf den Einzelnen. Dort, wo die Gesellschaft gesundet, dort habe ich auch was davon. Das wird auch mich wieder tragen. Wir können es zusammenfassen, zum Schluss, jeder Getaufte ist nicht nur Empfänger der Heilsgnade, sondern er ist auch Träger und Spender der Heilsgnade. Christus, der in uns lebt, hilft uns, diese Aufgabe zu verwirklichen. Und je mehr Christus uns umgestaltet zu Heiligen nach seinem Bild, desto mehr wird einfach durch unser Dasein schon auch Heilung geschehen. Ein Heiliger, das ist kein Mensch, vor dem man sich verstecken muss, weil er hat ja schon so abgehoben und glänzt schon alles und da kann ich mich als armes Würstchen daneben nur verstecken, sondern ein Heiliger ist ein Mensch, neben dem man sich wohlfühlt, weil in ihm Christus lebt. Ein Heiliger ist ein Mensch, von dessen Blick aus schon Ermutigung ausgeht, dessen Worte aufbauen und nicht verletzen. Wenn man einem Heiligen begegnet, geht man nachher ein Stück besser weg. Einfach nur, weil man eine Zeit lang bei ihm war, durch das, was von dem ausgeht. Und so sollen wir werden. Jeder von uns, so ein Mensch der Liebe, der nicht besserwisserisch daherkommt, nicht überheblich, nicht verurteilend, sondern der wirklich den Menschen zum Leben und zum Heile dienen möchte. Wenn dieses Heil Christi in uns lebt, werden wir solche Menschen sein. Und dann werden wir tatsächlich zum Medikament, zur Arznei für unsere Zeit und für unsere Gesellschaft werden. Ein Seminar zur Heilung, so waren diese Tage auch gedacht, nicht nur für euch hier, sondern Heil soll ausgehen von einem Ort wie diesen für unser Land, für die Welt. Nur wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen, wenn wir uns von Jesus erfüllen, beschenken und auch senden lassen, dann werden die Menschen zum wahren Shalom finden. Shalom, dieses Wort Friede, das meint mehr als nur Abwesenheit von Streit, sondern es beschreibt den umfassenden Frieden, das Heilsein, das Gelingen des Lebens. Nur Gott allein kann diesen Shalom schenken und er schenkt ihn durch jene Menschen, die sich von ihm rufen und senden lassen. Er schenkt es auch in unserer Zeit. Dazu werden wir uns heute noch einmal beschenken lassen, dann auch in der Heiligen Messe, bevor ihr dann endgültig hinausgesandt werdet, als Träger des großen Schatzes, als Tempel des Heiligen Geistes. Ihr werdet Tempelquelle sein für Deutschland, Österreich und weit darüber hinaus.